Hallo, herzlich willkommen. Es ist wieder Dienstagabend, es ist wieder Zeit für die Lehre Algebra und wir haben in der letzten Vorlesung ausführlich über Mengen mit Verknüpfung und über Gruppen gesprochen. Bevor wir da jetzt weitermachen, möchte ich Ihnen die Möglichkeit geben, einmal kurz in sich zu gehen und zu überlegen, was für Fragen sind denn da aus der letzten Woche noch geblieben, die Sie jetzt stellen möchten. Denn Mengen mit Verknüpfung und speziell Gruppen sind einfach extrem wichtige, grundlegende mathematische Konzepte. Da möchte ich jetzt auf jeden Fall genug Zeit geben, um immer zwischendurch nochmal nachzufragen, zu sagen, hey, dazu brauche ich auf jeden Fall nochmal eine Podcast-Folge, da brauche ich noch mehr Beispiele oder, keine Ahnung, ich brauche nochmal eine Erklärung zu dem Lemma von letzter Woche. Da wäre jetzt eine gute Gelegenheit, aber ich werde Sie auch auf jeden Fall nachher nochmal fragen, wenn es einmal.
Ja. Wir haben uns gerade so ein bisschen überlegt, welchen Sinn und Zweck dieses Beispiels bei einem Verknüpfung jetzt eigentlich nochmal hatte. Können Sie das nochmal wiederholen?
Eine hervorragende Frage. Was unterscheidet denn dieses Beispiel, was wir da gesehen haben, von den Beispielen, die wir davor hatten? Also zum Beispiel Z mit Plus oder so. Das ist ja auch eine Gruppe, eine schöne handelsübliche Gruppe, mit der man oft arbeitet. Und es gibt sogar gleich zwei Unterschiede zwischen dem Beispiel Z mit Plus als Gruppe und diesem Beispiel hier von Permutationen mit Hintereinanderausführungen von Abbildungen. So, jetzt dürfen Sie sich melden und mir Unterschiede sagen zwischen diesen beiden Beispielen. Hallo! Also was haben Sie da so für Ideen? Es gibt, wie gesagt, mindestens zwei. Also zwei, die mir spontan einfallen. Vielleicht fallen Ihnen die gleichen ein, vielleicht auch noch andere. Und dann gucken wir mal, ob das dann klärt, welchen Sinn dieses Beispiel hat. Ja.
Dass sie zueinander inverse sind, die einzelnen Permutationen.
Manche sind zueinander inverse, manche sind zu sich selbst inverse. Und das ist ja bei Z auch so, da kann man ja auch so Pärchen bilden von Inversen und null ist zu sich selbst invers. Das heißt, da würde ich sagen, das ist eine Parallele. Es ist nicht genau gleich, aber es ist auch nicht komplett unterschiedlich. Ja, aber genau, fangen Sie mal an, beobachten Sie mal irgendwas. Was kann man zu den, ja?
Entschuldigung, ich habe noch eine Frage.
Oh, erst die eine Frage, dann die andere. Wenn Sie sich die Mengen angucken, die wir da behandeln, einmal behandeln wir die Menge Z aller ganzen Zahlen und einmal behandeln wir diese Menge von Permutationen. Was für Unterschiede sehen Sie da? Ja?
Vielleicht die eine Menge.
Richtig, die eine Menge ist unendlich, Z ist unendlich und die andere?
Endlich.
Ist endlich, die hat sechs Elemente. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Das eine ist eine Gruppe mit unendlich vielen Elementen, das andere ist eine Gruppe mit endlich vielen Elementen. Hallo, einmal Nachweis zeigen bitte. So, dann hat sich noch jemand gemeldet. Wer war das denn? Irgendwo habe ich hier noch eine Hand gesehen. Hat sich das erledigt? War das die gleiche Sache? Okay. Es gibt noch einen Unterschied. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Beispiel dahin platziert habe. Wie ist es denn bei Z mit Plus? Wenn ich zwei Zahlen addiere, ist dann wichtig, in welcher Reihenfolge ich das mache? Da schütteln jetzt alle den Kopf. Nö, ist es nicht. Aber hier, bei dieser Gruppe von Permutationen, da kommt es auf die Reihenfolge an. Genau, und wir haben ja sogar ein Beispiel hingeschrieben für zwei Permutationen, bei denen, wenn man die in verschiedener Reihenfolge nacheinander ausfüllt, auch wirklich unterschiedliche Sachen rauskommen. Und das war einer der Gründe, warum ich dieses Beispiel da platziert habe, denn wir haben ja vorher darüber gesprochen, eine Gruppe heißt abelsch, genau dann, wenn es bei der Verknüpfung nicht auf die Reihenfolge ankommt. Wenn alle Gruppen abelsch wären, dann wäre das irgendwie eine doofe Definition. Also finde ich, dass ich dann die Verpflichtung habe, Ihnen mindestens eine nicht abelsche Gruppe zu zeigen. So. Also so könnte man das Beispiel hier platzieren. Erstens ist es eine endliche Gruppe und zweitens eine, die nicht abelsch ist. Okay, ist das besser als Einordnung? So, dann kommt jetzt die nächste Frage. Jetzt dürfen Sie.
Können Sie nochmal kurz den Begriff Permutation erklären?
Ja, eine Permutation ist eine bijektive Abbildung einer Menge in sich selbst. So einfach? Okay. Wollen wir vielleicht noch? Ach, ich fühle mich gar nicht herausgefordert. Können wir vielleicht mal zusammen überlegen, warum es denn hier in diesem Beispiel 2,5 nur sechs verschiedene Permutationen gibt und nicht noch mehr. Wir haben eine Menge mit drei Elementen, 1, 2, 3. Wir haben gerade nochmal uns erinnert, eine Permutation ist eine bijektive Abbildung einer Menge in sich selbst. Das heißt, wir reden hier von diesen drei Leuten und wie man da eine bijektive Abbildung finden kann von der Menge in sich selbst. Und ich habe jetzt behauptet, ohne Ihnen das zu begründen, dass es dafür nur sechs Möglichkeiten gibt. Ich kann da viel erzählen. Möglichkeiten gibt? Ich sehe schon, dass manche so Handbewegungen machen. Das ist gut. Also, sie kombinieren wahrscheinlich irgendwie, sie zählen. Das sind genau die richtigen Reflexe. Ja. Erzählen Sie mir die. Binomialkoeffizienten.
Ja.
Das hat was damit zu tun. Also es geht irgendwie in Richtung Kombinatorik, das stimmt. Aber wir sind jetzt mit den Binomialkoeffizienten noch nicht fertig. Also da ist ja die Frage, was steht oben, was steht unten. Übrigens dürfen Sie die Maske abnehmen, weil ich alle nachhaltig bin. Hat jemand eine Idee? Oder wie könnte man überhaupt da rangehen? Ich habe drei Zahlen. Jetzt fange ich mit der ersten an und kann mir überlegen, welche Möglichkeiten gibt es, wohin diese erste Zahl abgebildet wird. So könnte man anfangen zu überlegen. Wer geht diese Straße jetzt mit mir lang? So, ich habe die 1. Welche Möglichkeiten habe ich für das Bild der 1 unter einer Permutation? Ja.
Die 1 ist ein Teil.
Genau, drei Möglichkeiten. Halten wir fest. Wenn ich jetzt die 1 schon abgebildet habe, dann ist eine dieser drei Zahlen jetzt schon belegt. Das behalten wir im Hinterkopf. Und jetzt überlege ich mir, welches Bild ich 2 haben könnte. Die muss ja auch irgendwo hin abgebildet werden. Wie viele Möglichkeiten habe ich jetzt noch für die 2?
Ich nehme einfach
die 3 mal 1. Ja, jetzt haben Sie mich überholt. Dann müssen Sie das auch zu Ende erklären. Wie viele Möglichkeiten habe ich jetzt noch für die 2?
2.
Und dann bleibt für die letzte Zahl nur noch eine übrig, weil ja schon 2 Bilder weg sind. Und so kommt man auf 3 Fakultät. Und das war vielleicht der Zusammenhang mit den Binomialkoeffizienten. Wahrscheinlich haben Sie an Fakultät gedacht. Genau das ist der Zusammenhang. Ja.
Ja.
Binomialkoeffizienten, ja. Aber die Assoziation mit Auswahl und mit Fakultät, auf jeden Fall die Richtung. Also nochmal zum langsamen Mitdenken. Wir haben 3 Elemente, die wir sozusagen auf 3 Plätze verteilen. Da, so erklären wir, was die Abbildung tut. Für das erste Element haben wir 3 Möglichkeiten, dann ist eine weg. Für das zweite haben wir noch 2 Möglichkeiten. Für das dritte Element noch eine Möglichkeit. Und wir multiplizieren die Anzahl der Möglichkeiten, weil man die ja beliebig kombinieren kann. Und so kommen wir insgesamt auf 3 mal 2 mal 1. Und jetzt ist eine Hausaufgabe für Sie, sich zu überlegen, wie das allgemein aussieht, wenn ich irgendeine endliche Menge habe. Wie kann man jetzt dieses Prinzip fortsetzen und sich überlegen, wie viele Permutationen es von einer endlichen Menge in sich selbst, also wie viele bijektive Abbildungen von einer endlichen Menge in sich selbst es gibt. So, und so kommt man dann zu den sogenannten Permutationsgruppen. Das ist aber schon wieder eine andere Vorlesung und deswegen höre ich jetzt ab. Weitere Fragen zu dem Beispiel oder generell zum Begriff der Gruppe, so wie wir ihn bisher kennengelernt haben? Heute kommt die nächste Portion. Ja? Als symmetrische Gruppe auf zum Beispiel den Zahlen 1 bis n bezeichne ich die Menge aller Permutationen der Menge 1 bis n. Und symmetrische Gruppe, also das Wort Gruppe, ist dann angemessen, weil das eine Gruppe wird mit Ineinanderausführung und darüber muss man nachdenken, warum das ist. Genau, aber das ist einfach eine Notation. Man sagt dazu einfach symmetrische Gruppe, hat sich so eingebürgert. Und ich kürze das später mit Sym und ein n ab, wenn n halt die Zahl ist, bis zu der man 1 bis n da wollte. Was haben wir noch? Wenn ihr noch mehr einfällt zwischendurch, dann Bescheid sagen oder Jean-Luc sagen, nichts würde mir mehr Freude machen, als Podcast-Folgen zu Gruppen zu machen. So, genau, symmetrische Gruppe auf M kommt hier nochmal. Wie gesagt, man kann das machen mit irgendwelchen endlichen Mengen und dann sagt man halt symmetrische Gruppe auf dieser Menge. Das kann zum Beispiel die Menge Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon sein. Oder es ist die Menge von Zahlen 1 bis n und dann sagen wir halt symmetrische Gruppe auf 1 bis n. Und wie gesagt, das Wort Gruppe muss man begründen und das mache ich jetzt nicht, weil es wäre ja auch noch was übrig. Okay. Dann können wir jetzt über Untergruppen sprechen. Je nachdem, wie viele Vorlesungen Sie bei mir so hören, kann ja sein, dass nach der Linie Algebra Schluss ist und Sie sagen, nein, ich brauche jetzt auf jeden Fall andere Leute. Kann aber ja auch sein, dass Ihnen das Spaß macht und dass wir noch mehr Vorlesungen zusammen haben. Und dann werden Sie gebetsmühlenartig von mir ungefähr Folgendes hören. Algebraisch denken heißt begrifflich denken. Und jedes Mal, wenn wir einen neuen Begriff einführen, dann stellen sich Fragen nach Unterstrukturen und Faktorstrukturen. Und damit geht es jetzt los. Wir haben jetzt den Begriff der Gruppe kennengelernt. Und jetzt kommt eine Unterstruktur, die sogenannte Untergruppe. Und wir sprechen von einer Untergruppe genau dann, wenn das nicht nur eine Teilmenge ist, sondern wenn diese Teilmenge selbst eine Gruppenstruktur trägt, und zwar mit der Einschränkung der Verknüpfung, die wir oben in der großen Gruppe haben. So, jetzt nochmal langsam, wie kann man sich das vorstellen? Zuerst nehmen wir die Verknüpfung, die wir auf G haben, auf unserer Gruppe G, das ist ja eine Abbildung von G kreuz G nach G. Und jetzt können wir die einschränken auf eine Teilmenge U, indem wir sagen, naja, wir verknüpfen halt nur Leute aus U untereinander und gucken, wo wir landen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn man innerhalb von U verknüpft, könnte es sein, dass man dabei immer in U landet. Und dann hätten wir als Einschränkung eine Verknüpfung auf der Teilmenge U. Kann aber auch passieren, dass man beim Verknüpfen rausfliegt aus dieser Teilmenge U. Dann ist es leider eingeschränkt, keine Verknüpfung. Für uns interessant ist nur der Fall, wo man bei der Einschränkung eine Verknüpfung auf U bekommt. Denn dann kann man sich die Frage stellen, ob jetzt für diese eingeschränkte Verknüpfung und diese Teilmenge U die Gruppenaxiome gelten. Denn wenn ja, dann sprechen wir von einer Untergruppe. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann ist es vielleicht auch noch interessant, aber keine Untergruppe. Okay? Wir gucken uns das gleich wieder an, aber erstmal so, also wir wollen eine Unterstruktur finden, die selbst eine Gruppe ist. Und die Idee ist, dass man eine Teilmenge hernimmt und dann die Verknüpfung einschränkt. Und man kann die Verknüpfung im Startbereich auf jeden Fall einschränken, das darf man immer. Die Frage ist, was ist der Zielbereich? Denn der bleibt ja erstmal die große Gruppe G. Und das Ganze wird nur dann für uns interessant in Richtung Untergruppe, wenn alle Bilder wieder in der Teilmenge U landen. Wir sehen gleich Beispiele, wo das klappt und Beispiele, wo das schief geht, damit Sie sich das besser vorstellen. So, notationsmäßig würde ich jetzt erstmal, um das ganz korrekt zu machen, für die eingeschränkte Verknüpfung auch wirklich die Einschränkung hinschreiben. Das heißt, da schreibe ich Kringel eingeschränkt auf U und meine damit die Einschränkung von Kringel auf U kreuz U. Vorsicht, ganz korrekt wäre Kringel senkrechter Strich U kreuz U, aber das ist echt nervig hinzuschreiben. Deswegen misstraue ich an der Stelle die Notation ein kleines bisschen und sage, Kringel eingeschränkt auf U ist eine Abkürzung für Kringel eingeschränkt auf U kreuz U. Heißt also, dass wir nur Elemente miteinander verknüpfen, die in U liegen. Und dann kann ich nachprüfen, ob das Paar U, Kringel eingeschränkt auf U die Gruppenaxiome G1 bis G4 erfüllt. Wenn das so ist, dann nenne ich U eine Untergruppe von G. Die Verknüpfung sage ich nur dann dazu, wenn das irgendwie fraglich etwas gemeint ist. Und die Notation dafür ist dann eben nicht mehr das Teilmengezeichen, sondern so ein kleiner Gleich. Und mit diesem kleiner Gleich machen wir deutlich, hey, U ist nicht nur einfach irgendeine Teilmenge, sondern U ist eine Untergruppe und das ist was Besonderes. Das ist wichtig in den Übungsaufgaben und auch für mich ist es an der Tafel wichtig, da deutlich zu schreiben, meine Teilmenge oder meine Untergruppe. Und wenn das für Sie nicht klar erkennbar ist, dann bitte ich Sie sofort damit zu beschweren. So. Echte Untergruppe ist so wie echte Teilmenge. Also einfach eine Untergruppe, die eben nicht die ganze Gruppe ist. Und das war's schon an der Stelle. Heute
Richtig.
Und wenn ich jetzt hier eine ganze Zahl nehme, was ist dann das Inverse bezüglich Plus? Richtig. Immer das Negative, immer das andere Vorzeichen. Genau, bei 5 zum Beispiel minus 5. Und ich habe jetzt schon das neutrale Element gesagt und das Inverse. Und das darf ich, weil wir in der letzten Vorlesung bewiesen haben, dass es nur ein neutrales Element gibt und dass es auch zu jedem Element nur ein Inverses gibt. Und deswegen ist es total okay, wenn ich sage, das. Jetzt nehme ich mal die natürlichen Zahlen. Die natürlichen Zahlen sind eine Teilmenge von Z. Und dann kann ich ja mal Plus darauf einschränken. Was passiert dann? Thank you. ist über klar. ich jetzt ja interessant. Warum sind Sie so unsicher? Ja? Sie glauben, es geht? Sagen Sie mal warum? Genau. Genau, 0 kann ich verschreiben als 2 mal 0. 0 ist doch eine gerade Zahl, oder? Das ist interessant, das ist in fast jeder Vorlesung so, dass so ein bisschen Zweifel bestehen, ob 0 jetzt eine gerade Zahl ist. Aber wenn wir auf die Definition gucken, ja klar, ist 0 eine gerade Zahl. 2 mal 0. Okay, warum kommt mir das komisch vor, dass 0 eine gerade Zahl ist? Bauchgefühl oder so? Oder vielleicht bilde ich mir das auch ein, weil ich habe gerade so den Eindruck, ich gucke so ein skeptisches Gesicht. Ja? Ja?
Ich habe eine Frage reingeworfen. Was ist dann 0 hoch 0? Ist auch eine gerade Zahl?
Kommt drauf an, ob es 1 oder 0 ist. Aber da wir hier über die Abgeschlossenheit unter Addition sprechen und nicht unter Potenzierung, muss ich mich mit der Frage gerade nicht beschäftigen. Was ist denn mit G4?
Thank you.
schwierigsten zu verletzen ist, sozusagen G2 ist. Man sieht ganz oft so Möglichkeiten, wo die 1 oder die 3 oder die 4 verletzt ist und wo von den anderen Sachen irgendwas stimmt. Aber um ein Beispiel zu finden, was erstmal gut aussieht, aber wo G2 schief geht, muss man ein bisschen suchen. Wird noch kommen, werden wir auch sehen, aber für den Moment bin ich jetzt mit diesem Beispiel erstmal fertig. Untergruppen und Nicht-Untergruppen von Z mit Plus. So, gucken wir mal weiter und schauen, ob im Laufe der Zeit noch Fragen dazu aufkommen. Jetzt kommt nämlich das nächste Lemma. Wir wollen ein paar Eigenschaften von Untergruppen beweisen, die es einfacher machen für uns, mit Untergruppen umzugehen. Denn, wenn wir uns jetzt eine abstrakte Gruppe anschauen, also keine konkrete, bei der wir die Elemente kennen, sondern eine ganz abstrakte Gruppe und wir haben eine Untergruppe davon, dann gibt es da ein paar naheliegende Fragen. Okay, ich finde die naheliegend. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so sehen. Aber wenn ich jetzt so eine Gruppe E sehe und eine Untergruppe U, dann frage ich mich zum Beispiel sowas wie, naja, U ist ja selber eine Gruppe und hat also ein neutrales Element. Ist das denn jetzt eigentlich dasselbe wie das von der großen Gruppe? Oder könnten die ja verschieden sein? Und was ist mit den Inversen? Man hat jetzt in der Untergruppe Inverse und in der großen Gruppe auch. Sind es eigentlich dieselben oder könnten die auch verschieden sein? Und dann, als wir die ganze Zeit so rumgerechnet und überlegt haben, da kam mir auch eine andere Frage. Warum ist es eigentlich so mühsam? Kann man nicht diesen Prozess, wie man zeigt, dass etwas eine Untergruppe ist, irgendwie abkürzen? Und mit diesen Fragen befassen wir uns jetzt. Lemma 2.6 klärt die ersten beiden Fragen. Das neutrale Element der großen Gruppe liegt in jeder Untergruppe drin und hat dann da die Funktion eines neutralen Elements. Sodass wir also dann uns nicht drum kümmern müssen, ob die verschieden sind. Und das ist schon mal sehr praktisch beim Rechnen. Genauso ist es mit den Inversen. Wenn man die Inversen einmal hat, dann sind es immer dieselben, egal ob ich innerhalb der Untergruppe gucke oder innerhalb der großen Gruppe oder anders gesagt. Bei einer Untergruppe habe ich immer für jedes Element da drin auch automatisch das eindeutig bestimmte Inverse da unten. U wie unten. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ist nicht nur U wie Untergruppe, sondern auch U wie unten. Und warum ich denke, dass eine Untergruppe unten liegt, weiß ich gerade auch nicht. Aber das war gerade meine Assoziation. Lemma 2, 6. Und ich wechsle mal die Tafel. So, was haben wir denn da zu tun? Fangen wir mal an mit dem 1-Element, mit dem neutralen Element 1g. Es reicht, wenn ich zeige, dass das in U liegt, denn dann ist klar, dass es da das neutrale Element sein muss, einfach weil die ja eindeutig bestimmt sind. Also schauen wir mal, was wir wissen. Zunächst mal wissen wir, dass U eine Untergruppe ist und selbst eine Gruppe ist, deswegen. Und Gruppen sind immer nicht leer. Welches Gruppenaxiom sorgt dafür, dass wir wissen, dass Gruppen immer nicht leer sind, also nicht die leere Menge? G3, genau, danke. Die Existenz eines neutralen Elements sagt, da liegt irgendwas drin. Okay. Da U eine Untergruppe von G ist U nicht die leere Menge und das heißt, ich kann mir irgendwas hernehmen, was in U drin liegt. Ansonsten wäre das, was ich jetzt hinschreiben möchte, problematisch und man müsste zumindest nochmal nachfragen. Ich will mir nämlich jetzt ein Element aus U hernehmen. Links steht dasselbe. hier, ich kürze links das U weg, dann bleibt übrig 1 U gleich 1 I. So, jetzt das Gleiche mit den Inversen. Da kann ich im Prinzip den gleichen Trick benutzen, denn ich kann ja auch ein Element mit seinen Inversen verknüpfen, einmal in der großen Gruppe G und einmal in der Untergruppe U. Da muss ich mir nur am Anfang einer Bezeichnung ausdenken, die so sind, dass man nicht verwechselt, womit ich gerade arbeite. Also nochmal, da U eine Untergruppe von G ist, hat U in U ein inverses bezüglich Kringel eingeschränkt auf U. Und dem gebe ich jetzt einen Namen. Und das nenne ich nicht U hoch minus 1, denn U hoch minus 1 ist ja das Inverse zu U in der großen Gruppe G. Dafür brauche ich jetzt einen anderen Namen, damit ich die unterscheiden kann. Denn ich weiß ja noch nicht, dass die gleich sind. Dieses heißt V. Einverstanden? Ich weiß, dass U ein multiplikatives Inverses, also ein Inverses für Kringel, in der Untergruppe U hat. Und das nenne ich jetzt V. Ich nenne es nicht U hoch minus 1. Denn U hoch minus 1 ist reserviert für das Inverse zu U in der großen Gruppe G. Sie schauen mich sehr skeptisch an. Warum? Bitte fragen Sie, was ist los? Hängen Sie nach vorher irgendwo?
Was steht da? Ein Inverses?
Ein Inverses bezüglich?
Achso, Entschuldigung.
Bezüglich. Verzeihung. Bezüglich Kringel eingeschränkter Kringel. Okay, noch mehr unleserliches Zeug, ja? Oh, Entschuldigung, Inverses bezüglich Kringel. Dieses Kringel, das behandle ich jetzt im Kopf wie eine Multiplikation, weil es so ähnlich aussieht, aber ich meine Inverses bezüglich Kringel. Das ist die ganz korrekte. Danke. Super aufgepasst. Bitte fragen Sie immer sofort nach, wenn das komisch ist. Hatten Sie die gleiche Frage hinten? Ich habe da irgendwo noch eine Hand gesehen, da so in dem Nutzen.
Ja, das hatten Sie dem gesagt. Gut. Ich glaube, das ist auch nochmal erklären können, was der Kringel mit den Strichen in U bedeutet, aber hat es gesagt. Alles gut.
Das Inverse für U in U bezüglich Kringel eingeschränkter U soll jetzt V heißen. So, da waren wir. Und jetzt verknüpfe ich U mit dem Inversen einmal in der großen Gruppe und einmal in der Untergruppe. Und es müsste ja jetzt dasselbe rauskommen. Einmal das neutrale Element in der großen Gruppe, einmal das neutrale Element in der Untergruppe. Aber wir haben ja gesehen, dass die gleich sind. Das heißt, ich benutze das jetzt schon. Was kommt dann raus? Ja, und das ist jetzt sehr praktisch für das nächste Lemma. Das nächste Lemma, das müssen wir auch richtig feiern, das ist das Untergruppenkriterium. Das Untergruppenkriterium gibt uns eine Abkürzung, wie man zeigen kann, dass etwas eine Untergruppe ist, sodass wir nicht immer G1, G2, G3, G4 nachrechnen müssen. Super praktisch? Ja. Nee, eine Menge mit Verknüpfung darf leer sein. Dann verknüpfe ich halt nicht. Das ist dann langweilig, aber kein Problem. Nochmal, welches von den Gruppenaktionen garantiert, dass eine Gruppe nie die leere Menge ist? Wer sagt uns, dass da immer was drin liegt? Das dritte, G3. Denn da steht, es existiert ein Element E in der Gruppe. So, dann feiern wir jetzt das Untergruppenkriterium. Genau, hey! Verzeihung, ich habe schon gesagt, nach müde kommt blöd. Das wird jetzt nicht mehr besser heute Abend. Es tut mir auch ein bisschen leid, aber ich werde deswegen nicht schlecht schlafen. So, wir haben eine Gruppe G mit Kringel. Wir haben eine Teilmenge U, über die wir erstmal nichts weiter wissen. Und jetzt wollen wir zeigen, dass U eine Untergruppe ist von G, natürlich mit der Einstellung der Verknüpfung, bla bla bla. Genau dann, wenn folgende beiden Sachen gelten und die heißen UG1 und UG2 wegen Untergruppenkriterium. Das erste Kriterium ist, dass das neutrale Element da drin liegt. Das kann man ja irgendwie erwarten, so bei einer Untergruppe. Und das zweite ist, wenn ich zwei Elemente aus der Teilmenge hernehme, dann ist das eine verkringelt mit dem Inversen des anderen auch wieder in der Teilmenge. Das sieht so ähnlich aus wie die Abgeschlossenheit und ist auch fast das Gleiche. Es ist sozusagen eine Kombination aus Abgeschlossenheit und inversen Gedöns. Das war jetzt nicht sehr schön mathematisch ausgedrückt. Okay, und hier steht genau dann wenn. Und das heißt, dass wir jetzt im Beweis zwei Dinge tun müssen. Wir müssen uns eine Teilmenge hernehmen, die schon eine Untergruppe ist und müssen dann zeigen, dass die beiden Eigenschaften UG1 und UG2 stimmen. Babyleicht. Und dann andersrum, das ist ein bisschen interessanter, gucken wir uns eine Teilmenge an, wo UG1 und UG2 erfüllt sind und beweisen, dass es dann eine Untergruppe ist. Dass also die 1, die 2, die 3 nicht stimmen. Okay? So, da brauchen wir das Lemma von vorher. Deswegen bitte nochmal kurz innehalten. Wollen Sie zum Lemma vorher noch was fragen? Ist da noch irgendwas offen geblieben? Ging irgendwas zu schnell? Guck nochmal so in Ihre Gesichter. Gut, wenn ich nichts höre, nehme ich das als hey, machen wir weiter. Wir fangen mit einer Untergruppe an und zeigen UG1 und UG2. Schreibe ich groß genug, auch deutlich genug, dass man sehen kann, was... Ja, okay, danke, kannst bitte beschweren. U ist eine Untergruppe von G. Das Lemma vorher sagt uns, dass dann das Einzelelement der Gruppe da drin liegt und das ist UG1. Wir kriegen also die erste Aussage geschenkt aus Lemma 2.6. Ist ja auch ganz schön. B hoch minus 1 ist auch ein U. benutzen, dass ich jetzt zwei Elemente aus U habe, nämlich A und B hoch minus 1. Und wenn ich die verknüpfe, lande ich in U, denn U ist eine Untergruppe und da gilt ja G1, also die Abgeschlossenheit unter der Verknüpfung. Und dann bin ich schon fertig.
Glaube ich.
Schreib das mal hin. Jetzt benutze ich Lemma 2.3 war das mit der Hemd-Jacke-Regel, da standen zwei Sachen drin. Das eine war invers, ist wieder das Element selber und das andere war Hemd-Jacke. Und ich brauche jetzt invers, ist wieder das Element selber. Mit Lemma 2.3a ist V dasselbe wie V hoch minus 1 hoch minus 1. Und hier benutze ich das Lemma für die große Gruppe G. Die große Gruppe G ist die ganze Zeit da, in ihrer ganzen Schönheit, mit allem Wunderbaren, was Gruppen so haben, das kann ich die ganze Zeit benutzen. Also, ist hier 5 zusammen. Schönheit haben. Naja, da gilt ja das Assoziativgesetz. Gibt es irgendeinen Grund, warum das jetzt in der Teilmenge U nicht mehr gelten sollte? Nö, jedenfalls keinen vernünftigen. Ha, also kriegen wir das geschenkt. Und das ist auch einer der Witze hier bei diesem Untergruppenkriterium. Wir nutzen aus, dass wir gewisse Sachen sowieso aus der großen Gruppe geschenkt kriegen und dass wir die gar nicht jedes Mal wieder hinschreiben müssen. Darf ich hinschreiben, G2 kriegen wir aus der großen Gruppe geschenkt? Ja, verdient zu haben, das ist glaube ich. G2 bekommen wir aus der großen Gruppe G geschenkt. Sehr schön, ich widerstehe jetzt der Versuchung, hier noch so ein kleines Geschenk hinzumalen. Meine Malkunst ist sehr begrenzt. In fortgeschrittenen Vorlesungen ist das der Moment, wo man sagt, ist klar. Ohne weiteren Kommentar. G3. Die Existenz eines neutralen Elements. Na, das ist jetzt wieder kein Problem. UG1 sagt uns doch, dass das neutrale Element der großen Gruppe da unten drin liegt und dann verhält es sich da natürlich neutral. Also haben wir schon eins.
Eigentlich könnte ich.
Oh ja.
Eigentlich. So.
Aus Vollzeit sein.
bezieht sich auf UG1 und UG2. Also was mache ich? Ich benutze UG1, damit weiß ich nämlich, dass das 1 Element in U liegt und dann kann ich es sozusagen benutzen als Element A in der Aussage UG2. Und für B nehme ich U und dann wird A Kringel B hoch minus 1 zu 1 Kringel U hoch minus 1. Das setze ich ein, dann steht es da. Besser? Noch mehr, ja. Wie ansagen, was ich da
vorlesen,
was da steht? G4 gilt, weil für alle U aus U auch U hoch minus 1 in U ist, siehe U. Entschuldigung, ist das zu klein? Tut mir leid.
Nee, ich brauche bloß den mal A.
Dann fahren wir eine kurze Besinnungszeit. Ich wische mal ein bisschen die Tafel.
Übungen, wie man das Untergruppenkriterium benutzt. Ich habe
einen Teilnehmer auf B. Was weiß ich denn über die Zellen? Ja. Genau, es liegt in all diesen UIs gleichzeitig. Richtig. Und das ist wichtig, das benutzt man nämlich jetzt die ganze Zeit. Wir verwenden das, hier kommt wieder eine Abkürzung, Untergruppenkriterium. Wir haben zwei Gruppen, das darf dieselbe sein, aber ich Wähle die Notation so, dass sie verschieden sein könnten. G mit Kringel ist eine Gruppe. Und H mit Kuller ist auch eine Gruppe. So, jetzt haben wir eine Abbildung Phi von G nach H. Und diese Abbildung heißt Gruppenhomomorphismus, genau dann, wenn die Abbildung sich mit der Gruppenstruktur verträgt. Und als Rechenvorschrift sieht das so aus: A Kringel B in Klammern abgebildet mit Phi ist dasselbe wie A hoch Phi Kuller B hoch Phi. Das ist das, was man nachrechnet. Und was man sich merkt, ist, es ist egal, ob wir zuerst in G verknüpfen und dann abbilden oder ob wir zuerst abbilden und dann in H verknüpfen. Und mit unserem Verknüpfungszeichen heißt das dann, es ist egal, ob wir zuerst kringeln und dann abbilden oder ob wir zuerst abbilden und dann kullern. Und weil es Spaß macht, die Wörter kringeln und kullern zu sagen, jedenfalls mir, sagen wir es jetzt gemeinsam. Also die Homomorphie-Eigenschaft bedeutet, es ist egal, ob wir zuerst kringeln und dann abbilden oder ob wir zuerst abbilden und dann kullern. Alle zusammen. Es ist egal, ob wir zuerst kringeln und dann abbilden oder ob wir zuerst abbilden und dann kullern. Ja, schön. Das Bild kennen wir schon, das ist nichts Neues, die Notation bleibt gleich. Aber bei Homomorphismen kommt jetzt eine neue, interessante Teilstruktur dazu, der sogenannte Kern. Der Kern eines Homomorphismus bezeichnet all diejenigen Elemente im Startbereich, die nach dem Abbilden in der Zielgruppe auf dem neutralen Element landen. Warum die interessant sind, das sehen wir später. Bitte glauben Sie mir erstmal, dass das eine interessante Teilmenge ist. So. Kann man ja mal hinschreiben. Und jetzt gucken wir uns ein, zwei Beispiele an, bevor wir dann anfangen, was zu beweisen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Aber das Schöne ist, dass wir jetzt ungefähr bei dem Punkt in der Vorlesung sind, den ich in der ersten Klausur abdecken möchte. Das heißt, bis ungefähr zur heutigen Vorlesung und Anfang der nächsten Vorlesung geht der Stoff, den ich in der Klausur abfrage. Was auch heißt, dass ich Ihnen diese Woche die Übungsklausur ins ZIT-IP stellen kann, damit Sie was zu tun haben zum Üben. Wir hatten doch vorhin die Menge aller geraden ganzen Zahlen. Die ist doch n. Nehmen wir die mal wieder her. so macht man das. Man muss sich hinschreiben, was die Verknüpfungen Kringel und Kuller sind und muss dann einfach auf einer Seite anfangen. So, und dann, und manchmal sieht man, so wie hier, dass man quasi direkt durchrechnen kann bis auf die andere Seite. Manchmal ist es nicht so einfach, dann fange ich halt links und rechts an und rechne und gucke, ob am Ende auf beiden Seiten dasselbe rauskommt. Manchmal geht es schief. Es gibt Abbildungen, die wie Homomorphismen aussehen, aber keine. Noch sonst irgendwann? Nö, nur bei 0. Wie Sie die nächsten Länder sehen werden, ist es was Besonderes, wenn der Kern eines Gruppenhomomorphismus nur aus den neutralen Elementen der Startgruppe besteht, so wie hier. Das ist was Besonderes. Damit greife ich vor auf das nächste Lemma. Das gucken wir uns jetzt an. Und dann schauen wir mal, ob wir mutig sind und was Kleines schon beweisen wollen. Oder ob wir sagen, nein, es ist Dienstagabend, wir machen es jetzt nur noch mal. Okay. Oh nein, war meine Müdigkeit und Schlumpfigkeit jetzt so ansteckend, das tut mir leid. Also, Lever 2.9. Na, aber zumindest gucken wir uns jetzt einmal sehr entspannt an, was da passiert. Also, wir haben zwei Gruppen. Kringel und Kuller sind die Verknüpfung und wir haben einen Gruppenhomomorphismus Phi. Und jetzt stehen da insgesamt 5 Sachen, die wir zeigen wollen und von denen wir sehen werden, dass sie super nützlich sind. Das Bild von Phi ist nicht nur eine Teilmenge von H, sondern sogar eine Untergruppe. Deswegen dieses spitze Zeichen. Das neutrale Element von 1 wird auf das neutrale Element von G. Na? Von G wird auf das neutrale Element von H. Das könnte man sich jetzt auch wieder denken, ist aber nicht klar, da muss man wirklich was zeigen. Dann sehen wir, dass egal ist, ob ich zuerst invertiere und dann abbilde oder ob ich zuerst abbilde und dann invertiere. Das ist sozusagen wie eine Fortsetzung der Homomorphie-Eigenschaft. Es ist also nicht nur egal, ob ich erst kringle und dann abbilde oder erst abbilde und dann kullere, sondern es ist auch egal, ob ich zuerst bezüglich Kringel invertiere und dann abbilde oder zuerst abbilde und dann bezüglich Kuller invertiere. Hoffentlich hat das jetzt Sinn. D. Der Kern von Phi ist eine Untergruppe des Startbereichs. Und dann gilt noch so eine komische Eigenschaft, die wir in der nächsten Vorlesung besser kennenlernen. Das ist sozusagen eine noch etwas stärkere Abgeschlossenheitseigenschaft. Und dann kommt Aussage E, und da kann ich jetzt die Brücke schlagen zu dem Beispiel von gerade. Bei Gruppenhomomorphismen hat man nämlich die Injektivität ist gleichbedeutend damit, dass der Kern nur aus dem neutralen Element der Startgruppe besteht. Und wenn wir jetzt da mal scharf hingucken an die Tafel da links von Ihnen, dann sehen Sie da einen Gruppenhomomorphismus, bei dem der Kern nur aus dem neutralen Element der Startgruppe besteht. Das heißt, ohne weiteres Rechnen wissen wir jetzt, dass die Abbildung injektiv ist. Das ist ja super praktisch. Also freuen wir uns hoffentlich schon alle auf den Beweis von Lemma 2.9 am Donnerstag. In dieser Woche kriegen Sie noch die Übungsklausur, weil Sie jetzt alle Begriffe kennen, die Sie brauchen, um die Übungsklausur zu verstehen. Und da